Großstädte sind ja nicht gerade der natürliche Lebensraum für Vögel eigentlich, sind es aber nun geworden. Inwiefern hat sich denn das Leben von Vögeln den Großstädten angepasst?
Naja, wir beobachten eigentlich verstärkt mit der Urbanisierung in den letzten Jahrhunderten, aber jetzt nochmal zunehmend in den letzten Jahrzehnten, so ungefähr seit 1970, eine extreme Zunahme der Besiedlung von städtischen Lebensräumen in Mitteleuropa durch eine ganze Reihe an Vögeln, die vorher nicht oder nur sehr, sehr selten in urbanen Gegenden vorkamen. Also dass bestimmte Grünflächenparks im innerstädtischen Bereich von doch sehr, sehr vielen Vogelarten besiedelt werden, ist eine relativ neue Entwicklung und die steht sicherlich im Zusammenhang mit der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft in Deutschland, vor allem mit der sogenannten Flurbereinigung in den späten 60er und Anfang der 1970er Jahre. Das war eine Umgestaltungsmaßnahme der landwirtschaftlichen Flächen, vor allem in Westdeutschland. In Ostdeutschland hat sich schon ein bisschen früher eingesetzt, die eben letztendlich, es ist jetzt kein einmaliges Ereignis gewesen, sondern halt ein Prozess, der dann eingesetzt hat, aber eben hin zu einer Rationalisierung der landwirtschaftlichen Flächen und der Agrarwirtschaft geführt hat. Also größere Felder, maschinengerechtere Felder, weniger und damit einhergehend eben weniger Randbereiche, weniger Hecken, weniger Baum- und Feldinseln und Ähnliches. Eine Zusammenlegung von Flächen hin zu größeren und einfacher zu bewirtschaftenden Schlägen. Und das war eben ein Prozess, der ja in den 1960er Jahren in Westdeutschland vor allem angefangen hat, bis in die 1970er Jahre. In einigen Gegenden war der sehr stark, in anderen weniger, aber das hat unter anderem wohl dazu geführt, dass wir also einerseits massiven Verlust an Arten hatten. Also man denke zum Beispiel an das Reffhuhn, war also noch in den 1960ern eigentlich eine ganz natürliche Erscheinung, ein sehr, sehr häufiger Vogel in der Agrarlandschaft, überall in den Kleinstädten und Dörfern. In den Randbereichen konnte man den finden, er ist inzwischen in weiten Teilen Deutschlands vollständig verschwunden. Das sind also Verluste von 95-99%, die wir hatten.
Wenn wir jetzt auf Städte zurückblicken, Städte befinden sich ja im stetigen Wandel. Wir sehen zum Beispiel in letzter Zeit viel in Großstädten eine Umgestaltung der Parks. Es geht weg von sogenannten normalen Büschen und kleinen Wäldern, die man da in Parks hat, hin zu betonierten Flächen und Wiesen. Inwiefern wirkt sich das denn auf das Leben der Vögel in der Stadt aus?
Naja, das wirkt sich natürlich nicht besonders gut aus. Direkte Zahlen und direkte Kausalitäten sind da jetzt halt schwer festzumachen. Also in Berlin zum Beispiel sehen wir auch, dass durchaus einige Parks und Wiesen jetzt durchaus extensiver und naturnäher bewirtschaftet werden. Insofern will ich da jetzt gar nicht unbedingt eine grundsätzliche Kausalität festmachen an der Aussage, die Sie da gerade haben, die Aussage jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Was wir natürlich sehen, ist das Phänomen, dass die Städte sich einmal immer weiter ausgedehnt haben, dass wir aber inzwischen vor allem eine so lebensfeindliche Umwelt auf dem Land haben, dass städtische Grünanlagen, städtische Gärten und ähnliche Bereiche trotz ihrer Naturferne offenbar für einige Arten immer noch lebensfreundlicher sind als die Agrarsteppe, die wir da draußen haben. Allein der massive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln findet so in den städtischen Grünanlagen eben nicht statt.
Ja, also dass der Lebensraum in Städten für Vögel attraktiver ist als der Lebensraum auf dem Land, ist ja etwas, was man erstmal nicht so erwarten würde. Inwiefern ist denn auch Architektur für Vögel wichtig? Also gibt es Architektur, die freundlicher ist für Vögel, Architektur, die vögelfeindlicher ist?
Ja, sicherlich. Also man muss ja natürlich sehen, im Prinzip ist eine Stadt, wenn wir jetzt mal von Sonderstrukturen wie Grünanlagen, Parks, Friedhöfen und so weiter mal absehen, ist eine Stadt zunächst mal eigentlich sowas wie eine künstliche Felslandschaft. Ne? Also die Arten, die wir häufig haben, sind also oftmals Arten, die eigentlich als Fels- oder Nischenbrüter fungieren. Also typischerweise wäre das jetzt also Mauersegler oder der Hausrotschwanz, in Teilen sicherlich auch der Haussperling, obwohl das noch ein Sonderfall ist, aber zum Beispiel auch die Straßentaube, die letztendlich eine domestizierte Form der sogenannten Felsentaube ist. Also einer Taube, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt und da eben an Felsklippen gebrütet hat und sich eben perfekt an den städtischen Lebensraum etablieren konnte. Insofern sind Gebäude und sind Häuser ein vernünftiger Lebensraum für Vögel. Es gibt auch einige Arten, die sich nachweislich schon sehr, sehr lange an menschliche Gebäude angepasst haben als Brutplätze. Dazu gehört zum Beispiel der Turmfalke. Aber natürlich beobachten wir dadurch, dass wir momentan hinsichtlich massiven Neubaus, vor allem aber auch hinsichtlich energetischer Sanierung und so weiter, immer mehr potenzielle Brutplätze verlieren. Und dem kann natürlich in Teilen entgegengewirkt werden durch das Anbringen von künstlichen Nisthilfen. Da sind wir dann eben wieder bei Punkten, also wie kann man bauen für Vögel oder allgemein für die Tierwelt, es betrifft ja auch noch andere Arten, beispielsweise Fledermäuse, attraktiv gestalten. Wie kann man Naturschutz und Stadtentwicklung unter einen Hut bringen? Da gibt es also durchaus Möglichkeiten, mit geeigneten Nisthilfen und Ähnlichem da entgegenzuwirken, dass man also nicht mehr sozusagen die Tiere auf Mauerlöcher, Risse und Ähnlichem in der Wand angewiesen sein lässt, die dann eben letztendlich kontraproduktiv sind, was die energetische Sanierung von Gebäuden angeht, sondern dass man ihnen eben eigens für diesen Zweck geschaffene Quartiere, Nistmöglichkeiten, Fortpflanzungsstätten und Ähnliches dann zur Verfügung stellt. Das hat durchaus auch schon Erfolge. Also in Berlin zum Beispiel ist die immer noch recht hohe Turmfalkenpopulation inzwischen zu einem sehr, sehr großen Teil in speziellen Kästen angesiedelt, die gut angenommen werden und in denen häufig gebrütet wird und ein hoher Fortpflanzungserfolg erzielt wird. Natürlich bietet eine Stadt auch immer eine ganze Reihe an Gefahren. Verkehr ist natürlich da zu nennen, die es sonst so nicht gibt und auf die Vögel auch sehr, sehr schwer sich einstellen können. Eine andere Sache ist natürlich Vogelschlag an Glas. Das ist vermutlich ein sehr unterschätztes Problem, weil Zahlen dazu eigentlich nicht vorliegen, aber gewisse Hochrechnungen und Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Opferzahlen massiv sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das eben häufig kleine Vögel sind, die man dann oftmals einfach nicht mehr findet. Das heißt also, der Nachweis der Opfer ist dann relativ schwierig. Ja, es gibt eine ganze Reihe an Hilfestellungen auch von Naturschutzverbänden und auch von einigen interessierten Architekten und Ingenieurbüros, die da versuchen, Lösungen zu finden. Es gibt dafür Lösungen, aber es wird eben immer noch sehr gerne mit großflächig verglasten Fassaden gearbeitet, die eine ziemliche Gefahr darstellen. Was man dann halt immer wieder hört, sind, man sollte also diese Greifvogelsilhouetten oder Ähnliches aufkleben, das ist Unfug, das bringt also gar nichts. Was also etwas bringt, ist entweder eine entsprechende Mattierung der Oberflächen durch bestimmte Folien oder halt das Aufbringen von dünnen Mustern, kleinen Linien oder Ähnlichem, die eben dem Vogel dann suggerieren, dass dort ein Widerstand und eine Barriere sich befindet. Da gibt es, wie gesagt, durchaus eine ganze Menge Möglichkeiten hin, von speziellem Glasschliff bis hin zu Folien, die einfach aufgebracht werden. Also Möglichkeiten sind da, diese simplen Sachen da so einfach sozusagen, ich klebe da eine Habicht-Silhouette hin und dann haben die Vögel Angst, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ziemlicher Unfug und das ist menschlich gedacht und besiegt nicht die Realität, in der ein Vogel lebt.
Ja, auch ich kenne diese Vogelsilhouetten, die früher im Schwimmbad auf die großen Glasfassaden geklebt worden sind. Und auch ich kenne aber trotzdem die Situation, dass dort Vögel gegenfliegen. Vogeltod durch Glas ist irgendwie ein sehr unterschätztes Problem. Und gibt es denn Forderungen oder konkrete Pläne, die Sie anstreben würden, um die Situation zu verändern?
Also wir haben immer wieder gesagt, dass wir ein sogenanntes Animal-Aided Design in die Bauordnung aufnehmen wollen, dass wir die Novellierung der Bauordnung, die jetzt ansteht, in Berlin zumindest, dahingehend begleiten, dass wir entsprechende Passi dahin aufnehmen wollen, dass es also verpflichtend ist, unter bestimmten Umständen eben Niststätten und Ähnliches zur Verfügung zu stellen, an Gebäuden diese Niststätten entsprechend in die Gebäude zu integrieren und natürlich eben Maßnahmen zu treffen, um einmal zu fragen, sind diese großflächigen Glasfassaden notwendig? Muss man diese Fallen da sozusagen aufstellen? Geht das nicht auch anders? Und wenn sie notwendig sind, da große Fenster, die natürlich, man kann ja ein Haus nicht ohne Fenster bauen, das ist ja ganz klar. Wir brauchen Glas, wir brauchen viel Licht in den Räumen, aber dass man dann diese entsprechenden Milderungsmaßnahmen, die ja durchaus alle schon vorliegen, dass man die dann eben auch für den Bauherrn verpflichtend macht. In einem so dicht besiedelten und so stark urbanisierten Land wie in Deutschland muss der Naturschutz eigentlich zwangsläufig auch die Städte mitdenken. Wenn wir halt nur das Land betrachten, was immer vermeintlich naturnäher ist, was es aber eigentlich gar nicht so ist, dann werden wir bestimmte Arten hier nicht halten können. Das heißt, dieses Gegensatzpaar naturferne Stadt und naturnahes Land, das stimmt in unseren dicht besiedelten Ländern und vor allem auch in den Ländern mit einer so industrialisierten Landwirtschaft wie bei uns, das stimmt schon lange nicht mehr.